Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen heute Abend: Die Beiträge an die Arbeitslosenversicherung in der Schweiz steigen nächstes Jahr auf 2,2%. Die Leistungen werden gekürzt. Das Schweizer Volk nimmt die Revision deutlich an. Das ist das Hauptthema der Sendung. Wir berichten außerdem über den Parteitag der deutschen Sozialdemokraten und den Tag, an dem im Westjordanland vielleicht der Bau von israelischen Siedlungen wieder aufgenommen wird. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. 53,4% Ja-Stimmen. Die Revision der Arbeitslosenversicherung schafft die Hürde klar. Allerdings sind die Unterschiede zwischen den Landesteilen sehr groß. Die wichtigsten Fakten von Thomas Kropf.
Das Resultat hätte kaum deutlich herausfallen können, wenn man das Abstimmungsverhalten der verschiedenen Landesteile anschaut. Hier die deutsche Schweiz, in der nur gerade Basel-Stadt ein hauchdünnes Nein einlegte. Sonst gab es lauter Ja. Dort das Tessin und die Welsche Schweiz, die die Revision geschlossen ablehnten. Die beiden Pole markieren Appenzell-Innerrhoden mit 72% Ja und Jura mit 76% Nein. Die Befürworter der Revision freuten sich erwartungsgemäß über das Ja. Offenbar sei es gelungen, der Bevölkerung zu zeigen, dass die Arbeitslosenversicherung saniert werden müsse, hieß es etwa von Seiten der Wirtschaft. Anders die Gegner. Vertreter der Gewerkschaften heben insbesondere die Konsequenzen der Revision hervor. Der Bundesrat solle die Kürzung der Taggelder noch nicht auf den kommenden 1. Januar in Kraft setzen, auch wenn er dies nun tun könnte. Für den Bundesrat kommentierte Bundespräsidentin Doris Leuthard das Abstimmungsergebnis.
Der Bundesrat begrüßt dieses Abstimmungsresultat. Das Volk hat damit klargemacht, dass es erstens eine gesunde, finanziell gut austarierte Arbeitslosenversicherung will und dass sie auch die Solidarität stärken möchte.
Die Stimmbeteiligung lag bei 35%.
Soweit Thomas Kropf. Wir kommen später in der Sendung ausführlich auf die Änderungen bei der Arbeitslosenversicherung zurück. Zunächst jetzt die Nachrichtenübersicht mit Christoph Studer. Im Vordergrund stehen Abstimmungen in Gemeinden und Kantonen.
Im Kanton Bern können die Gemeinden das Stimm- und Wahlrecht für Ausländer auch künftig nicht einführen. Eine Initiative der Linksparteien wurde mit 72% Nein verworfen. Auch in Basel-Stadt gibt es weiterhin kein Stimm- und Wahlrecht für die mehr als 30% Ausländer im Kanton. Die Initiative und auch der Gegenvorschlag wurden abgelehnt, die Initiative im Verhältnis 5:1. Damit sind bereits 3 Anläufe gescheitert, das Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer in Basel-Stadt einzuführen. Somit kennen weiterhin nur die Kantone Jura und Neuenburg das Stimmrecht und aktive Wahlrecht für Ausländer. In der Stadt Bern ist die Initiative der jungen SVP zum Verkauf des alternativen Kulturzentrums Reitschule gescheitert. Die Stimmberechtigten haben sich damit bereits zum 5. Mal hinter die Reitschule gestellt, dieses Mal im Verhältnis 2:1. Die Reitschule gehört der Stadt Bern. Die junge SVP hatte kritisiert, das Zentrum biete Chaoten bei Demonstrationen Unterschlupf. Es solle deshalb geschlossen und an den Meistbietenden verkauft werden. Die Bahnlinie zwischen Zürich und Winterthur wird vorläufig nicht durchgehend auf 4 Spuren ausgebaut. Die Zürcher haben der VCS-Volksinitiative Schienen für Zürich eine Abfuhr erteilt mit 70% Nein. Die Initiative hatte vom Kanton Zürich einen Rahmenkredit von 520 Millionen Franken verlangt. Ja gesagt haben die St. Galler Stimmberechtigten zum Halbstundentakt der regionalen S-Bahn ab 2013. Sie bewilligten dafür einen Kredit von 50 Millionen Franken. Außerdem sagten sie Ja zu weiteren 30 Millionen, die der Kanton St. Gallen vorschießen muss, weil der Bund seinen Anteil am Ausbau nicht rechtzeitig bezahlen kann. Basel-Land sagt Ja zum Harmos-Konkordat, der Vereinheitlichung der obligatorischen Schule. Ebenfalls zugestimmt wurde einer engeren Zusammenarbeit der Fachhochschulen im Raum Nordwestschweiz. Ebenfalls Ja gesagt zum Harmos-Konkordat hat der Kanton Solothurn. Die Solothurner Stimmenden sind zudem damit einverstanden, dass die Klinik Allerheiligenberg geschlossen wird. Zuvor war das gleiche Vorhaben zweimal abgelehnt worden. In Basel-Land werden erneuerbare Energien zwar gefördert, aber nicht so rigoros, wie es eine Initiative gefordert hatte. Diese wollte, dass bis im Jahr 2030 die Hälfte des gesamten Verbrauchs aus erneuerbaren Quellen stammt. Der Gegenvorschlag, der durchkam, ist weniger streng und klammert vor allem den Straßenverkehr aus. In der Stadt Luzern ist die Initiative zur Förderung des öffentlichen Verkehrs und des Fuß- und Veloverkehrs abgelehnt worden. Sie hatte verlangt, dass deren Anteil in 10 Jahren um 10% gesteigert werden soll. Die Stimmenden nahmen jedoch den Gegenvorschlag an, er geht in dieselbe Richtung, verzichtet jedoch auf konkrete Ziele. Im Kanton St. Gallen müssen die Geschäfte auch in Zukunft um 19 Uhr schließen. Eine Verlängerung der Ladenöffnungszeiten bis 20 Uhr wurde deutlich abgelehnt, bereits zum 3. Mal. In Uri werden erneut die Steuern gesenkt. Die Stimmberechtigten haben zu 80% Ja gesagt zur Vorlage. Die Totalrevision des Steuergesetzes bringt tiefere Steuern für Firmen und Private. Es ist die 3. Steuersenkung in 4 Jahren, die die Urnerinnen und Urner beschlossen haben. Zürich, Solothurn, Obwalden und Genf haben ihr Kantonsrecht der neuen Strafprozessordnung des Bundes angepasst. Danach führen Staatsanwälte die Untersuchungen und es gibt kein Kassationsgericht und keine Geschworenen mehr. Zu weiteren Meldungen. Südlich von Berlin ist kurz vor Mittag ein Reisebus schwer verunfallt. Nach Polizeiangaben starben mindestens 12 Buspassagiere. 19 Personen wurden schwer verletzt, als der Bus auf einer Autobahn in einen Brückenpfeiler fuhr und auf das Dach zu liegen kam. Die polnische Reisegruppe befand sich auf der Heimfahrt von Spanien nach Polen. Offenbar habe der Fahrer einem Personenwagen ausweichen wollen, sagte die Polizei. In Brüssel hat eine gewaltige Explosion 3 Tote und 17 Verletzte gefordert. 3 Wohnhäuser wurden völlig zerstört. Unglücksursache war nach ersten Erkenntnissen ausströmendes Gas, möglicherweise aus einer alten, defekten Leitung. In der Schweizer Fußballmeisterschaft stand heute das Berner Derby auf dem Programm. Das Sportgeschehen mit Reto Held.
IB gegen Thun war die erwartet ausgeglichene Partie, in der es IB trotz eigenem hohen Anspruch und zweimaliger Führung nicht schaffte, den Sieg zu holen. Thun verdiente sich das 2:2 mit viel Engagement und Moral. Bellinzona spielt weiter eine gute Saison, die Tessiner holten gegen Sion auswärts ein 1:1 und verbleiben damit im Mittelfeld der Tabelle. In der Formel 1 macht Fernando Alonso die WM noch spannender. Der Spanier gewinnt den GP von Singapur und ist im Gesamtklassement nur noch 11 Punkte hinter Mark Webber, der heute 3. wurde. Auf den 2. Platz heute fuhr Sebastian Vettel. Großer Verlierer ist hingegen Lewis Hamilton, der als einziger der Top 5 in der WM ausschied. Und auch das Sauber-Team gehört zu den Verlierern. Kamui Kobayashi und Nick Heidfeld bei seinem Comeback kamen nicht ins Ziel. Der Schweizer Sebastian Buemi wurde 14. Und im Eishockey fällt Mark Streit für unbestimmte Zeit aus. Der Spieler der New York Islanders verletzte sich in einem internen Trainingsspiel an der linken Schulter. Wie schlimm es ist, sollen nun genauere Untersuchungen zeigen.
Rito Held. Das Wetter. Morgen Montag wechseln sich Sonne und Quellwolken ab. Stellenweise gibt es auch Regengüsse. Im Tessin und in Graubünden sind die Wolken zahlreicher und es fällt häufiger Regen oberhalb von 12 bis 1700 Metern Schnee. Die Temperatur erreicht im Norden 12, im Süden 17 Grad. Am Dienstag gibt es im Norden Sonne und auch dichte Wolkenfelder bei 14 Grad. Im Süden ist es ziemlich sonnig bei 18 Grad.
Echo der Zeit von Schweizer Radio Diris. Mehr Lohnabzüge für die Arbeitslosenversicherung und weniger Leistung. Die Deutschschweizer Stimmbürger entscheiden diese Volksabstimmung. Die Weltschweiz sagt Nein. Fragen dazu an unseren Korrespondenten in der Romandie. Wir reden auch mit Doris Leuthard, die Volkswirtschaftsministerin und Bundespräsidentin gehört zu den Gewinnerinnen heute. Wir wollen wissen, ob die ALV damit saniert ist und welche Zukunft die anderen Sozialversicherungen haben. Weitere Themen: deutsche Sozialdemokraten auf Formsuche und Nahostgespräche am Scheideweg. Das Resultat der heutigen Abstimmung ist also recht deutlich ausgefallen. 18 Kantone haben Ja gesagt zur Revision der Arbeitslosenversicherung. Gut 53% aller, die überhaupt abstimmen gingen. Bundespräsidentin Doris Leuthard ist zufrieden. Philipp Burkhardt hat mit ihr gesprochen.
Frau Bundespräsidentin, am Wochenende hat sich einmal mehr ein Rüstigraben aufgetan, wie schon lange nicht mehr. Die Deutschschweiz sagt Ja zur Revision, die Westschweiz teilweise massiv Nein. Was tun Sie für die Kantone in der Westschweiz, die überdurchschnittlich von der Arbeitslosigkeit betroffen sind?
Gut, es ist ein langjähriges Phänomen, dass Westschweizer Kantone in der Regel höhere Arbeitslosenquoten aufweisen als die Deutschschweiz. Wir haben deshalb schon länger auch mit Ihnen diskutiert über Ihre strukturellen Probleme, die gewisse Kantone aufweisen, gerade Jura und Neuenburg. Wir kennen das, haben auch Analysen gemacht und dort insbesondere mit der neuen Regionalpolitik geholfen, auch finanziell, weil dort kann man ein bisschen diversifizieren und Risiken, welche die Strukturen der Wirtschaft dort aufweisen, abmildern.
Die Verlierer der Abstimmung fordern, dass die Leistungskürzungen erst in Kraft treten, wenn die Wirtschaftskrise wirklich vorbei ist. Bieten Sie da Hand?
Ja gut, wann ist die Wirtschaftskrise vorbei? Oder man spricht in der Regel ja bei einer Arbeitslosenquote schweizweit von 3% von Vollarbeit. Und insofern ist das für mich im Moment nicht ein Thema. Wir werden sicher die Konjunktur berücksichtigen beim Entscheid des Bundesrates. Aber wir können natürlich nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten, sonst würde natürlich das Ziel der Revision, nämlich ein ausgeglichener Haushalt und die Schuldenreduktion, nicht erreicht.
Also die Maßnahmen kommen ziemlich schnell jetzt.
Die kommen mit Sicherheit im nächsten Jahr. Wir werden im Bundesrat den Antrag in den nächsten Wochen unterbreiten und dann entscheiden.
Die Gewinner von Economy Suisse, die fordern andererseits eine Schuldenbremse für alle Sozialversicherungen, also quasi automatisch Leistungskürzungen, wenn die Verschuldung weiter zunimmt. Ist das eine Idee für Sie?
Der Bundesrat hat schon in seinem Legislaturplan dargelegt, ein Ziel einer sogenannten Schuldenbremse in der Sozialversicherung. Allerdings fragt es sich, wie es auszugestalten wäre. Es hat jetzt in der 11. AHV-Revision einen ersten Ansatz, aber leider droht die zu scheitern. Aber so wie bei der ALV wäre es, denke ich, nicht mit Leistungskürzungen, sondern einfach mit Erhöhungen der Beiträge zu reagieren. Dann gibt es natürlich auch den nötigen politischen Druck, dass man sich zusammenrauft zu einer Revision, die dann eben dieses Lot der Finanzierung wiederfindet. Aber ich begrüße das, weil wir haben jetzt von den Gesundheitskosten bis zu AHV, IV, wir haben einige Baustellen, wo wir seit Jahren fast nicht vom Fleck kommen und offensichtlich braucht es hier auch einen gewissen finanziellen Druck.
Sie haben es angesprochen, die 11. AHV-Revision droht zu scheitern, vielleicht schon nächsten Freitag im Parlament. Macht Ihnen das Sorge?
Ja, wir haben uns im Bundesrat letzten Freitag darüber unterhalten, weil an sich ist die Vorlage, so wie es jetzt vom National- und Ständerat abgesegnet wurde, spruchreif. Die Mehrheit des Parlaments hat das unterstützt und trotzdem jetzt aus mehr offenbar wahl- und abstimmungstaktischen Gründen drohen zwei Parteien in der Schlussabstimmung Nein zu stimmen. Und das wäre für den Bundesrat eine ganz schwierige Situation. Kollege Burkhalter hat sich sehr eingesetzt, eine Lösung zu finden. Es ist auch dort wie bei der ALV ein Mix von Einnahmen- und ausgabenseitigen Massnahmen. Es ist ausgewogen und insofern würde es die AHV tatsächlich massiv unterstützen, weil angesichts der Demografie tut sich einfach hier ein Finanzloch auf und wenn man nicht rechtzeitig handelt, dann werden Maßnahmen umso tiefer ausfallen.
Immerhin, die Arbeitslosenversicherung ist jetzt revidiert. Morgen werden die Departemente neu verteilt. Können Sie sich jetzt einer neuen Aufgabe zuwenden und ein anderes Departement übernehmen?
Ich bin sehr froh, dass diese Arbeitslosenversicherung jetzt reformiert werden kann. Das ist nötig. Das ist immer ein Werk des Gesamtbundesrates und der Gesamtbundesrat wird morgen auch die beste Zuteilung für unser Land bestimmen.
Vielleicht gibt es noch ein paar Verkehrsaufgaben zu lösen.
Auch dort gibt es schwierige Aufgaben, auch dort gibt es Finanzierungslösungen. Wie fast in jedem Departement türmen sich die Probleme, jeder ist gefordert.
Also Sie bleiben, wo Sie sind.
Das werden Sie morgen dann erfahren.
Gut, gedulden wir uns also bis morgen, wie sie ausgeht, diese Departementsverteilung. Das hören wir dann bestimmt hier im Echo der Zeit. Das war Bundespräsidentin Doris Leuthard. Das Ja zur Revision der Arbeitslosenversicherung freut bürgerliche Parteien und Arbeitgeberverbände, während linke Parteien und Gewerkschaften enttäuscht reagieren. Auch die Konsequenzen des heutigen Votums werden unterschiedlich gewertet. Elmar Plotzer.
Die Revision der Arbeitslosenversicherung bringt Leistungskürzungen, von denen vor allem jüngere Menschen betroffen sind. Denn diese werden in Zukunft weniger lang Taggelder beziehen können. Gleichzeitig erhöht sich aber der Lohnabzug zugunsten der ALV und auf Löhnen zwischen 126.000 und 315.000 Franken wird ein Solidaritätsbeitrag erhoben. Eine ausgewogene, maßvolle Reform, wie Thomas Daum, der Direktor des Arbeitgeberverbandes, findet. Damit sei die Arbeitslosenversicherung, die in die roten Zahlen geraten ist, wieder auf gutem Wege. Es brauche keine weiteren Maßnahmen.
Wir wollen weiterhin eine starke Arbeitslosenversicherung und haben keinerlei Anlass, in nächster Zeit eine Revision, eine Korrektur der Arbeitslosenversicherung vorzuschlagen.
Doch das reicht nicht, um die Sorgen der Gewerkschaften zu zerstreuen. Sie befürchten, dass die vorgesehenen Leistungskürzungen mehr arbeitslose Menschen in die Sozialhilfe treiben, dass es Härtefälle geben wird. Deshalb appelliert Martin Flügel, der Präsident von Travail Suisse, an den Bundesrat.
Die hohe Ablehnung in den Regionen, die hohe Arbeitslosigkeit haben, macht klar, dass man die Revision jetzt nicht sofort in Kraft setzen kann, sondern wir müssen noch etwas zuwarten. Wir dürfen diese Menschen dort nicht im Stich lassen und die Revision frühestens in einem Jahr in Kraft setzen.
Der Bundesrat entscheidet an einer der nächsten Sitzungen darüber, wann die ALV-Revision in Kraft treten soll. Wirtschaftsministerin Doris Leuthard ließ heute aber durchblicken, dass sie eine rasche Inkraftsetzung wünscht und keinen Grund für eine Verschiebung sieht, wie es die Gewerkschaften verlangen. Doch auch für die bürgerlichen Abstimmungsgewinner gibt es heute einen Wermutstropfen. Denn in der Westschweiz und im Tessin wurde die Revision der Arbeitslosenversicherung mehrheitlich abgelehnt. Der Röstigraben ist wieder da, wie CVP-Nationalrat Pirmin Bischof feststellen muss.
Ich glaube, wir werden künftig stärker auch wieder die Romandie und das Tessin einbeziehen müssen bei diesen sozial sensiblen Fragen. Da ist wirklich die Einschätzung anders, weil im Moment die Wirtschaftslage in den welschen Kantonen im Durchschnitt eben auch wesentlich schlechter ist.
Und das Thema Sozialversicherungen bleibt aktuell. Schon nächste Woche geht es im Parlament um die Revision der AHV. Je nach Ausgang könnte auch hier wieder das Volk das letzte Wort haben.
Soweit Elmar Plotzer. Bei mir im Studio ist jetzt Dominik Meyer von unserer Inlandredaktion. Wir haben also insgesamt, gesamtschweizerisch, dieses klare Ja zur Revision der Arbeitslosenversicherung. Wie ist es zustande gekommen?
Nun, bei Abstimmungen über Sozialwerke schauen erfahrungsgemäß viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, ob sie direkt betroffen sind. Und das war bei der Arbeitslosenversicherung heute für die meisten nicht der Fall. Und so verlief die Abstimmung nach einem typischen Muster. Wenn der Bundesrat und die bürgerlichen Parteien für ein Ja sind und es keine hitzige Auseinandersetzung gibt, dann gewinnen sie. Die Linken haben es zumindest in der Deutschschweiz nicht geschafft, breit zu mobilisieren für ein Nein. Man sieht es an der tiefen Stimmbeteiligung. Die Linken haben auf die Abzockerkarte gesetzt und auch das ohne Erfolg.
Und diese Abzockerkarte, dieses Argument, die Forderung also der Linken, dass Grossverdiener auf ihr ganzes Einkommen den vollen Lohnabzug zahlen sollen, dieses Argument hat offenbar nicht gewirkt. Weshalb denn nicht?
Ja, nun ja, das mag zunächst erstaunen, weil die Abzockerkarte im Frühling bei der Abstimmung über tiefere Pensionskassenrenten gestochen hat. Ich denke, heute war die Ausgangslage anders. Bei den Pensionskassen fühlten sich fast alle betroffen, bei der Arbeitslosenversicherung nicht. Auch ist das Klima heute nicht dasselbe. Die Empörung über Abzocker, das Misstrauen auch gegenüber der Politik ist etwas abgeklungen.
Besonders auffällig am Resultat, wir haben es schon ein paar Mal gehört, ist der Röstigraben, der ist so gut sichtbar wie schon lange nicht mehr bei Abstimmungen. Die Romandie hat die Revision geschlossen und zum Teil sehr deutlich abgelehnt. Zugeschaltet ist jetzt auch Patrick Mühlhauser, unser Korrespondent in Lausanne. Herr Mühlhauser, liegt das einfach am Thema der Abstimmung, Arbeitslosenversicherung?
Ja, ein Grund ist sicher, dass die Arbeitslosenquote fast in allen Westschweizer Kantonen deutlich über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt liegt. Entsprechend empfindlich reagiert man in diesen Regionen auf solche Themen und auf Leistungskürzungen in diesen Themen. Dann gibt es auch kulturelle Unterschiede. Im Verständnis vieler Romans spielt der Staat eine viel stärkere Rolle. Kurz gesagt, mehr Staat, weniger Selbstverantwortung. So zeigte beispielsweise eine Studie der Universitäten Lausanne und Zürich vor einem Jahr, dass ein Roma im Durchschnitt 7 Wochen länger arbeitslos ist als ein Deutschschweizer.
Wir haben also dieses Auseinanderklaffen zwischen Deutschschweiz und Westschweiz. Wie tief sind die Wunden, die das in der Romandie hinterlässt?
Ja, einige Romans fühlen sich sicher bestätigt in ihrer Wahrnehmung, dass die Deutschschweizer über sie bestimmen. Der Ärger jedoch, denke ich, dürfte nicht allzu lange andauern. Es handelt sich ja nicht wirklich um tiefgreifende Veränderungen. Kommt hinzu, dass sich Romans und Deutschschweizer bei Abstimmungen in den letzten Jahren, abgesehen eben vielleicht von sozialpolitischen Fragen, oft doch recht nahe sind.
Besten Dank nach Lausanne, Patrick Mühlhauser. Zurück zu Ihnen, Dominik Meyer. Diese Revisionsvorlage steht jetzt also. Lohnabzüge, die steigen per Anfang 2011. Wann die Leistungskürzungen in Kraft treten, das ist noch offen. Kann man trotzdem schon sagen, bis wann die Arbeitslosenversicherung saniert ist?
Ja, ob die Kürzungen rasch oder etwas verzögert in Kraft treten, spielt keine große Rolle. Der Weg ist ohnehin lang. Es könnte gegen 20 Jahre dauern mit diesem Fahrplan, der jetzt beschlossen wurde, bis die Schulden getilgt sind. Interessant finde ich den Vergleich mit den 90er Jahren. Auch damals steckte die Arbeitslosenkasse tief in den Schulden. Die Politik erhöhte die Lohnabzüge viel stärker als jetzt bei dieser Vorlage. Innerhalb weniger Jahre waren die Schulden abbezahlt. Jetzt, diesmal dauert es viel länger, dadurch bleibt der finanzielle Druck bestehen. Und das könnte durchaus im Sinne mancher bürgerlicher Politiker sein, gut möglich, und das befürchten die Gewerkschaften auch gut möglich, dass von den Bürgerlichen bald der Ruf kommt nach neuen Sparmaßnahmen.
Die Arbeitslosenversicherung ist ja nicht das einzige Sozialwerk im Engpass. Bei der AHV steht ganz aktuell die 11. Revision an im Parlament und die ist dort auf der Kippe.
Ja, am Freitag können die Linken diese AHV-Revision gemeinsam mit der SVP zu Fall bringen im Nationalrat. Wenn nicht, kommt es zur Volksabstimmung. Es geht um das Frauenrentenalter 65, um Abstriche beim Teuerungsausgleich bei den Renten und um Finanzhilfen für Leute mit kleinen Einkommen, die in Frühpension gehen. Diese Revision wird es schwer haben an der Urne, weil es Abstriche gibt, die eben fast alle betreffen.
Große Reformen, besonders bei der Altersvorsorge, haben es also schwer, aber gleichzeitig wachsen die Probleme.
Ja, wir werden immer älter. Deshalb könnte die Rechnung bei der Altersvorsorge in ein paar Jahren nicht mehr aufgehen. Dann kommt bestimmt die Diskussion zurück über das Rentenalter 67 und das wird hitzig. Ein weiterer Brennpunkt sind die Sozialhilfe und die Ergänzungsleistungen. Sie werden zum Auffangbecken für immer mehr Menschen, auch weil die Arbeitslosenversicherung wie heute und die IV Leistungen kürzen. Die Kosten steigen bei Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen, bezahlen müssen die Steuerzahler und hier ist keine Trendwende in Sicht.
Besten Dank, Dominik Meyer, für diese Erklärungshilfen zum Abstimmungsresultat. Ergebnisse von Gemeindevorlagen dann gegen Schluss der Sendung. Zwei weitere wichtige Themen haben wir noch bereit vorher. Die Nahostverhandlungen kurz bevor der israelische Siedlungsstopp ausläuft. Und zunächst jetzt Deutschland, die Sozialdemokraten. Sie erleben turbulente Zeiten. Nach der historischen Wahlniederlage vor einem Jahr ist die Partei wieder im Aufwind, wie Umfragen zeigen. Doch was machen mit der neuen Wählergunst? Am heutigen Parteitag in Berlin wurde darüber geredet, wo es jetzt hingehen soll mit der SPD und wohin nicht. Zum Beispiel beim Thema Integration, der Bericht von Kaspar Selk.
Das ist vielleicht eine Achterbahnfahrt. Vor 12 Monaten wurde die Partei am untersten Punkt zusammengedrückt. Jetzt fliegen sie ganz oben schon wieder fast aus den Sitzen. Generalsekretärin Andrea Nahles muss sich jedenfalls richtiggehend festhalten.
Mal im Ernst, hättet ihr euch so einen Satz vor einem Jahr vorstellen können, dass wir darüber jetzt ernsthaft wieder reden, dass wir die Bundesregierung 2013 stellen?
Natürlich nicht, gesteht auch Parteichef Gabriel. Und trotzdem hat er keinen Grund zu frohlocken. Die Partei steht in der Kritik von außen und von innen. Stichwort Sarrazin, Parteiausschluss, Integrationsdebatte. Darüber ließ man viel diskutieren heute über Integration, aber beschließen ließ man nicht. Die Parteileitung bleibt bei ihrer Linie Ausschluss. Natürlich dürfe und solle Sarrazin kritisieren. Aber Sarrazin gehe zu weit, wenn er sage,
der Staat soll Maßnahmen ergreifen, um das sozial und genetisch Gewünschte zu fördern und das Unerwünschte zu reduzieren oder mindestens in ein besseres Verhältnis zu bringen.
SPD-Chef Gabriel sagt, damit überschreite Sarrazin die äußerste Linie dessen, was Sozialdemokraten und wie er meint generell Demokraten ausmache.
Nie wieder soziale Fragen mit genetischen zu verbinden, ist eine der wichtigsten Lehren aus der Geschichte Deutschlands und Europas aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Eine sehr grundsätzliche moralische Position. Sie erhielt auch sehr viel Applaus im Saal, aber draußen an der Basis ist sie nicht einfach zu vermitteln. Vorderhand ist man jetzt aber oben auf der Berg- und Talfahrt, genießt die Aussicht und Parteichef Gabriel räumt auch locker ein, dass diese Trendwende nach oben bei der SPD und den Grünen sehr viel zu tun habe mit der Trendwende nach unten bei der Regierung von CDU und FDP. Erleichternd kommt für die SPD hinzu, dass Kanzlerin Merkel die vielerorts denkbare Koalition ihrer CDU mit den Grünen praktisch verunmöglicht hat mit ihrem Entscheid für die Verlängerung der Atomenergie. Da kann Grün nicht mitmachen und das erleichtert die Lage der SPD weiter. Und noch etwas spielt der SPD heute in die Hände, nämlich dass die Linke als einzige der Oppositionsparteien nicht vorwärts kommt, nicht von der schwarz-gelben Schwäche profitiert. Das könnte, und damit reden wir wieder von Inhalten, das könnte damit zu tun haben, dass die SPD nach ihrer Wahlschlappe einige Positionen nach links korrigiert hat. Die rigide Schröder-Müntefering-Steinmeier-Linie Rente erst ab 67 wurde sachte, aber laut umformuliert. Nicht ins Gegenteil, aber man signalisiert der eigenen Gefolgschaft, dass man ihre Anliegen ernster nehmen will. Diese heikle Korrektur scheint von der Wirkung her zu funktionieren. Jetzt probiert man die beim nächsten Thema, dem Bahnhofsprojekt in Stuttgart. Das hatte man lange Jahre unterstützt. Jetzt sagt Gabriel auch dort nicht das Gegenteil, aber auch dort positioniert er sich weg und sagt:
Deshalb ist der Vorschlag der SPD in Baden-Württemberg auch richtig, jetzt ein Referendum über Stuttgart 21 abhalten zu wollen, liebe Genossin.
Und damit wäre man auch bei Stuttgart 21 auf einer linkeren, grüneren Position angekommen.
Heute um Mitternacht läuft der israelische Siedlungsstopp im besetzten Westjordanland ab, mit möglicherweise gravierenden Konsequenzen. Die eben erst lancierten direkten Gespräche zwischen Israeli und Palästinensern drohen zusammenzubrechen. Die USA, die Europäer, die UNO, alle versuchen in diesen letzten Stunden hektisch, den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu dazu zu bringen, den Baustopp zu verlängern. Ohne Erfolg bisher. Irene Meyer.
Die Zementmischer stehen bereit, die Bagger und Kräne auch. Jeden Moment kann, soll es wieder losgehen, sagen die Siedler im besetzten Westjordanland. Der Countdown läuft. Egal, was die in New York oder Jerusalem bis Mitternacht noch entscheiden werden, wir bauen wieder, und zwar so viel wir können. So und ähnlich tönt es in den Siedlungen Revava, El Azar, Beit Arilit und wie sie alle heißen, die illegalen israelischen Siedlungen auf palästinensischem Land. Und Dani Ayalon, der stellvertretende Außenminister, stärkt den Siedlern den Rücken. Israel habe ein großes Opfer gebracht mit diesem befristeten Moratorium und nun könne die Regierung die Siedler nicht im Stich lassen, sagt Ayalon. 300.000 Siedler sind es im besetzten Westjordanland, 200.000 im besetzten Ostjerusalem, das vom Siedlungsstopp ausgenommen wurde. Mindestens 2.000 Häuser würden nach Ablauf des Moratoriums sofort gebaut, sagt die israelische Friedensorganisation Peace Now. In letzter Minute soll dies nun verhindert werden. Auf Hochtouren läuft die internationale Diplomatie seit Tagen, seit Stunden. Alle, inklusive US-Präsident Obama, versuchen, den israelischen Regierungschef Netanyahu zur Einsicht zu bewegen. Zur Einsicht, dass weiterer israelischer Siedlungsbau zum Kollaps führen wird, der eben erst wieder begonnenen israelisch-palästinensischen Verhandlungen.
Our position on this issue is well known. We believe that the moratorium should be extended. We also believe that talks should press on until completed.
Die Haltung der USA sei seit langem klar, sagt Obama. Der amerikanische Präsident, der seit seinem Amtsantritt offen gegen den Siedlungsbau antritt und wie Nahost-Experte und Publizist Rami Khoury in Beirut meint, zumindest rhetorisch eine Wende einläutete.
The reality is that the American position rhetorically on settlements has improved. The Americans speak
in der Praxis, so Khoury, stecke Obama aber in einem Dilemma. Wie soll er sich durchsetzen gegen einen störrischen israelischen Regierungschef? Denn Premier Netanyahu bewegt sich nicht und er versteckt sich hinter den Siedlern, die er jetzt zur Zurückhaltung aufruft und hinter seiner rechten Regierungskoalition, die auseinanderbreche, wenn das Moratorium andauere. Obama aber kann kurz vor den amerikanischen Zwischenwahlen alles brauchen, nur nicht den Kollaps der israelisch-palästinensischen Gespräche. Eben erst hat er die Palästinenser unter größtem Druck an den Verhandlungstisch gebracht, in der Hoffnung, dass Israel während der Gespräche nicht weiter Landraub und Siedlungsbau betreibe. Auch jetzt ist der Druck auf Abbas immens, von allen Seiten. In einer scharfen Rede hat er letzte Nacht vor der UNO-Vollversammlung Israel vorgehalten, wie viele UNO-Resolutionen es seit Jahren ignoriere und wie es die Palästinenser unterdrücke. Und trotzdem hielten die Palästinenser in ihrer verwundeten Hand noch immer den Friedenszweig, sagte Abbas. Abbas werde wieder nachgeben und die Gespräche nicht abbrechen, wird weit herum spekuliert. Doch die Arabische Liga widerspricht und auch Abbas vertraut in Ramallah, wie der Fatah-Delegierte Sabri Saidam.
Wir können nicht verhandeln, wenn Israel derweil weiter unser Land annektiert, sagt Saidam.
Abbas werde in diesem Fall den Verhandlungstisch verlassen. Dies sei der Entscheid der PLO und der Fatah.
Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. Wir kommen zurück zu den Abstimmungen in der Schweiz. Hier eine Zusammenfassung weiterer Resultate mit Christoph Studer.
In Nidwalden wurde die SP-Initiative zum Ausstieg aus der Atomenergie im Verhältnis 2:1 abgelehnt. Die Initianten wollten, dass das Elektrizitätswerk Nidwalden ab dem Jahr 2040 nicht mehr Atomstrom ins Netz einspeisen und sich nicht mehr an Kernkraftwerken beteiligen darf. Die Schweizer Kantonalbank kann nun auch Zweigstellen außerhalb des eigenen Kantons eröffnen. Das Schweizer Stimmvolk nahm das neue Kantonalbankgesetz deutlich an. Im Kantonshauptort Schwyz gibt es auch künftig keine Sonderzone für Fahrende. Die Vorlage der Regierung sah ein ehemaliges Armeeareal als künftigen Platz für die Fahrenden vor. In der Stadt Zürich wird das sogenannte Nagelhaus nicht gebaut. Der Kredit über knapp 6 Millionen für ein mehrstöckiges Restaurant am Escherwiesplatz wurde knapp verworfen. Die Bieler Stadtregierung setzt sich künftig aus 5 Gemeinderäten zusammen statt 8. Dafür sind alle Mitglieder vollamtlich tätig, wie die Bieler Stimmenden heute beschlossen. Auf der Halbinsel der Luzerner Vorortgemeinde Horb dürfen auch in den nächsten Jahren bis zu 5 Parzellen jährlich eingezont werden, obwohl die Halbinsel im Bundesinventar für Landschaften und Naturdenkmäler aufgeführt ist. Die Mieterinnen und Mieter des Kantons Waadt können die Dienste des Mietgerichts weiterhin gratis in Anspruch nehmen. Der Kanton wollte, dass sie in Zukunft zahlen müssen, weil die Mietgerichte überlastet seien. Die Stadt Lausanne erhebt weiterhin eine Billetsteuer als eine der wenigen großen Schweizer Städte. In Genf kann das Völkerkundemuseum ausgebaut werden. Der Kredit der Stadt über knapp 38 Millionen Franken wurde gut geheißen. Und in Locarno schließlich bleibt die Verteidigungsanlage der Visconti-Burg in privatem Besitz. Bei dem vor 500 Jahren errichteten Bollwerk handelt es sich vermutlich um das einzige Bauwerk Leonardo da Vincis, das erhalten geblieben ist.
Das war's vom Echo der Zeit am Abstimmungssonntag in der Schweiz. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Kurt Witschi, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.